Auch von meiner Seite schon mal ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Ihr könnt die Zeit nutzen, euch ein bisschen locker zu machen. Man verkrampft so, wenn man nur so sitzt. Oder? Im Livestream, jetzt ist noch die Zeit, sich einen Kaffee einzugießen. Danach bitte ich um Konzentration. Herzlich willkommen auch jetzt von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Es ist für mich eine Ehre, an diesem Feiertag, den wir den Ostersonntag nennen, zu predigen. Predigen heißt, etwas bekannt zu machen, etwas von dem zu erzählen, was wirklich wichtig ist. Denn nur das lohnt es sich, bekannt zu machen. Allein das ist schon wieder eine fantastische These. Es lohnt sich, nur das bekannt zu machen, was wirklich wichtig ist. Ha, in was für einer verrückten Welt leben wir? Was wird heutzutage alles bekannt gemacht, was nicht so wichtig ist? Also wir werden heute gemeinsam darüber nachdenken, was hat es denn auf sich mit diesen Ostertagen? Und dann hoffe ich, dass gleich, wenn die PowerPoint gestartet ist, dass das erste Bild gezeigt wird. Jetzt entfaltet es sich so ganz langsam, gell? Also wir werden heute über eine ganz besondere Person nachdenken, die mit diesem Tag etwas zu tun hat. Und ich spreche jetzt wirklich nicht von dem Osterhasen, sondern von einem Menschen, auf den die Bezeichnung süß überhaupt nicht passt. Denn da geht es um etwas oder jemand anders. Wild, männlich, empathisch, mutig, provokativ, liebevoll, friedlich, absolut herausfordernd, immer wieder dafür zu sorgen, dass man für oder gegen ihn ist. Alles das kann mit dieser Person beschrieben werden, obwohl es so gegensätzlich klingt. Aber deswegen gebraucht die Bibel an der Stelle zwei Bilder, um diesen Gegensatz, der trotzdem miteinander vereinbar ist, zu beschreiben, nämlich Löwe und Lamm. Die zwei passen wirklich nicht zusammen. Gegensätzlicher geht es gar nicht mehr. Aber genau darin zeigt sich eben diese Person Jesus Christus. Über sie wollen wir heute nachdenken. Jesus. Jesus ist ja zur Zeit, als er geboren worden ist, ein Allerweltsname. Also jeder zweite Junge hieß Jesus. War nichts Besonderes. Wie zum den Jahrgang, wo ich geboren worden bin, sehr viele Jörg genannt worden sind oder Klaus. Das ist einfach so. Also wenn jemand Jesus gerufen hat, ein Lehrer, eine Lehrerin, haben sich ziemlich viele gemeldet in der Schule. Man musste schon immer Beinamen geben, damit man solche Namen unterscheiden konnte. Wir kennen es von Simon, wir kennen es von Judas, Jakobus, wir kennen es auch von Jesus. Jesus aus Nazareth, damit man ihn unterscheiden kann. Christus ist ein Titel, gehört nicht mit zu seinem Namen, sondern das bedeutet etwas von der Auszeichnung, die er von Gott erhalten hat. Normalerweise hätte er Ben-Josef heißen müssen. Also Sohn vom Josef, weil das war jetzt sein weltlicher Vater. Also von daher war es schon eigenartig, in einer Klasse zu sitzen, wenn alle wissen, Josef ist dein Vater, aber du heißt Jesus. Das stimmt doch was nicht. Das könnte einen sehr wichtig machen, zu etwas Besonderem machen, aber es kann auch einen zum Außenseiter machen. Weil man stolpert darüber, sagt, was ist da nicht so richtig? Der Sohn eines, so nennt man das im Mittelalter, eines Bastards, ein unehelich gezeugter Sohn, und der ist bei uns in der Klasse. Also das ist auch etwas Besonderes, leider halt nur im negativen Bereich. Aber eins können wir schon mal glauben, wenn dir persönlich, so wie der Maria, einer der Hauptengel Gottes begegnet und das Ganze unverkleidet, also nicht in menschlicher Form, sondern wie er wirklich ist, dann tust du das, was er sagt. Denn solch ein Engel, so würden wir es heute bezeichnen, ist ein Alien. Und wenn der dir begegnet, nicht als Kinoformat, sondern live, dann ist das nicht lieb, brav, nett. Das haut dich von den Sockel. Und dann achtest du darauf, es ja so zu tun, wie dieser Hauptengel es auch gesagt hat. Also über diesen Jesus wollen wir nachdenken. Und wir stellen uns dabei die Frage, was ist denn an ihm so besonders? Was ist das, was ihn hervorhebt, was ihn kennzeichnet? Was ist seine Markenqualität? Was ist sein Logo, für das er sich verkauft? Darüber denken wir nach und dazu gibt es eine Frage, und jetzt bitte nicht erschrecken, eine Frage, die nicht rhetorisch gemeint ist, sondern die wirklich ernst gemeint ist. Es ist die Frage, was macht einen Menschen erstmal ganz allgemein zu etwas Besonderem? Und wir machen ein kleines Experiment, einmal im Livestream. Ihr werdet nämlich jetzt gleich in Gruppen eingeteilt und sollt euch darüber austauschen. Und einer bitte in dieser Gruppe, schreibt es in den Chat rein, was euch da so alles eingefallen ist. Was macht einen Menschen zu etwas Besonderem? Und wenn diese Frage jetzt zu kompliziert ist, könnt ihr andersrum nachdenken, welche Menschen sind denn für dich etwas Besonderes? Also Namen zu nennen, wo du sagst, das ist jemand oder die ist jemand, die für mich etwas ausgezeichnet Wertvolles, Besonderes ist. Die Frage soweit verstanden? Dann würde ich jetzt unsere lieben Techniker bitten, die Gruppen im Chat zu machen. Wir nehmen so 3 Minuten Zeit dafür. Ich gebe von hier vorne ein Zeichen. Ich glaube, die Technik hat auch einen Gong. Und wir arbeiten hier live, hier vorne an der gleichen Frage. Ich werde das, was ihr mir jetzt so sagt, versuchen mit einem Wort immer zusammenzufassen und auf dieser Flipchart zu bringen. Also die Zeit kann jetzt laufen. Was macht einen Menschen zu etwas Besonderem? Seine Rhetorik. Schreib mal nur Beziehungen.
Charakter.
Fängt ja mit C an, wie Christus. Ausstrahlung.
Engagement für andere.
Herz. So, wir kommen jetzt langsam zu der letzten Minute. Also wir sehen hier schon mal bei uns, ich warte, bis der Live-Chat wieder drin ist. Wir holen ihn erst zurück. Ich schreibe mal noch Geld hin. Na ja.
Okay. Handlungen, Entscheidungen, DNA.
DNA, Handlungen.
Nobelpreis.
Was war noch ein Chat?
Lebensaufgabe.
Die Lebensaufgabe.
Einzigartigkeit. Selbstbewusstsein.
Einzigartigkeit. Schreibt man nur noch einzig hin. Und dann kommt artig.
Was ist einzigartig?
Jetzt merken wir schon, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist, weil jeder Mensch einzigartig ist. Ja? Das ist immer so die Sache, wie wir was kombinieren, ja?
Empathie.
Nochmal.
Empathie.
Empathie. Das kommt so ein bisschen mit Beziehung gleich, oder? Oh, ich habe falsch geschrieben. Nein, macht nichts. Stimmt? Ja, wenn man so auf den Kopf schreibt, dachte ich, ich habe jetzt einen Denkfehler gehabt.
Einer, der wahrhaftig lebt.
Wahrhaftig lebt. Ja. Authentisch nennen wir das mal.
Gabe.
Gabe, ja. Also Talent, Gabe. Wow. Also jetzt, ihr Lieben, sehen wir, vorher war das Blatt völlig normal, ohne Aussagewert, blank. Jetzt ist das unbeschriebene Blatt, was ja durchaus einen Menschen wertvoll machen kann, interessant machen kann, wenn er unbeschrieben ist, ist es komplett voll geschrieben. Mit vielen, vielen Dingen, die wir damit verbinden, dass jemand etwas Besonderes ist. Und wir sehen an all diesen Dingen, dass es sehr viel mit meiner eigenen Vorstellung, meiner eigenen Beurteilung zu tun hat, was ich als wertvoll oder als besonders empfinde oder wahrnehme. Und das andere ist, was eben in dem Lied auch ein bisschen anklang, es hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Was dieser Mensch nämlich für mich bedeutet. Also darüber werden wir jetzt noch ein bisschen weiter nachdenken und ich mache das in Form von Thesen. Thesen, die ich einfach so für mich mal erfunden habe und daran wollen wir uns so ein bisschen orientieren. Hier haben wir die These Nummer 1. Das Besondere hängt mit meiner Vorliebe oder eben mit meiner Liebe zusammen. Vorliebe ist immer eine Sache des Geschmackes, ist also sehr unterschiedlich. Das erkennt man schon allein, wenn man sich mal hier so die Paare im Raum anguckt. Ich weiß nicht, ob die, die jetzt so lustig unterwegs sind, sagen würden, oh, den Partner würde ich mir auch aussuchen. Dann wird es gefährlich, gell? Dann müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen. Also ich entscheide entweder von dem Aussehen, aber ganz stark auch von meinem Geschmack, ob mir ein Mensch zusagt oder nicht. Das ist so meine Geschmacksrichtung. Das merken wir auch beim Essen immer, da gibt es ja auch Vorlieben. Es gibt welche, die essen extrem gerne Hirsekroketten. Kennt ihr das? Wer von euch hat schon mal eine Hirsekrokette gegessen? Okay, ich bin der Einzige. Okay, das bedeutet, wenn es Hirsekroketten nicht so viel gibt, ist es ja was ganz Besonderes. Aber glaubt mir, zur Osternzeit entscheide ich mich immer, ich faste, ich esse nur Fleisch. Naja, kleiner Scherz. Also, ich habe ja in einer Biofirma gearbeitet und die hat Hirsekroketten hergestellt und sie schmecken durchaus wirklich lecker. Aber das ist wieder eine Geschmackssache. Wenn du ein Tofu-Würstchen isst und du weißt es, dass es ein Tofu-Würstchen ist, dann sagst du wahrscheinlich, das ist doch keine Bratwurst. Isst du sie, ohne es zu wissen, richtig im Freundeskreis, fällt es dir vielleicht gar nicht auf. Vor allen Dingen, je nachdem, wie viel Bier du schon vorher getrunken hast. Also es hat was mit Vorliebe zu tun. Aber dann ganz viel mit Liebe. Wenn du eine Person bist von 80 Millionen, von 7 Milliarden Menschen, die auf einmal eine Begegnung der besonderen Art hat, und jetzt spreche ich nicht mehr von dem Hauptengel Gottes, sondern einem Menschen, der vorher vielleicht nur ein guter Bekannter war, irgendwo auf so einer Party mal getroffen, und auf einmal funkt da etwas, dann weißt du, jetzt ändert sich von gleich alles. Dann dreht sich deine ganze Zeit, dein ganzes Denken, alles, was dein Leben ausmacht, in diesem Moment nur um diese Person. Und wenn aus diesem Verliebtsein dann auf einmal Liebe wird, dann weißt du, was es heißt, etwas Besonderes, jemanden besonders zu kennen, mit jemandem besonders zusammen zu sein. Und dann ist es unabhängig davon, von dem, was die Welt als schön bezeichnet oder als wertvoll bezeichnet. Weil du sagst, diesen Menschen tausche ich mit niemandem. Und wer das wagt, ich sag mal ganz ehrlich, wer das wagt, wird auch einen nicht freundlichen Pastor finden. Da werde ich mich einmischen. Das werde ich nicht zulassen, wenn jemand sich an meine Rita vergreift. Versteht ihr? Liebe macht den Unterschied. Und damit komme ich zu einer zweiten These. Das ist jetzt so mein Denken. Jetzt lernt er mich so ein bisschen kennen, wie ich so mit Themen arbeite. Wissen macht klug, aber Liebe macht sicher. Also ich habe 7 Jahre Theologie studiert. Es gibt andere, die haben vielleicht noch länger studiert, nicht weil sie Semester wiederholt haben, sondern weil sie einfach Freude daran hatten. Und sie haben vielleicht sogar noch einen Doktor gemacht oder sind heute sogar Professor an der Uni. Deswegen sind sie besondere Menschen. Sie haben sehr viel Wissen angeeignet. Aber dieses Wissen ist nichts wert, wenn sie Jesus Christus nicht kennen. Es verblasst. Sie können ganz viel Richtiges über diese Person sagen. Sie können ganz viel dazu sagen, was in den Ohren kitzelt, was du interessant findest. Aber interessant sagt noch nichts dafür aus, darüber aus, wie nah du diesem Menschen kommen möchtest. Ganz im Gegenteil. Es muss mehr sein als interessant, damit du es wagst, deine Distanzierung, deine kontrollierende Distanzierung gegenüber einem Menschen oder gegenüber einem Jesus aufzugeben. Also Wissen macht klug. Du kannst also 30, 40 Vorträge von Waters Ork anhören oder von Johannes Hartel. Dann macht dich das klug. Das ist nicht schlecht. Aber Liebe macht sicher. Bei Jesus Christus geht es um Beziehung. Um ein Miteinander, ein echtes Miteinander. Es nützt dir recht wenig, wenn du es weißt, Jesus Christus ist auferstanden und wenn du das am Ostersonntag 3-mal wiederholst. Aber wenn er in dir lebt, dann musst du es gar nicht offen aussprechen, dann musst du es nicht verbal von dir geben. Dein ganzes Sein wird es widerspiegeln. Dein Leben ist die Sprache dann, dass du in Beziehung mit Christus bist. Also Wissen macht klug, Liebe aber macht sicher, weil Liebe kann vergeben und will vergeben. Liebe sieht über Macken und Fehler hinweg. Liebe orientiert sich nicht daran, ob du hübsch genug bist, ob er hübsch genug ist. Das ist nicht das Kennzeichen von Liebe. Liebe sieht in dem anderen immer mehr, als vorhanden ist und sieht auch das, was wirklich vorhanden ist, das Gute wie das Schlechte, sagt dann aber, beides will ich mit dir teilen, weil du bist das Beste, was mir je passiert ist. Das sagt nur Liebe. Und deswegen macht Liebe sicher. Liebe lebt Treue, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod einscheidet. Das macht Liebe, nicht Wissen. Wissen entscheidet genau umgekehrt, weil Wissen fängt an zu berechnen und sagt, wenn das so ist, dann gibt es bessere Partien, dann gibt es für mich bessere Alternativen und ich wäre dumm, wenn ich sie nicht wähle. Das ist das Kennzeichen, das Wissen klug macht. Aber Liebe macht sicher. Sie schafft das in einer Zeit der Unsicherheit, wo du weißt, hier werde ich getragen, hier bin ich um meiner selbst willen, hält ein Mensch zu mir, steht hinter mir, vor mir und immer zur Seite, auch wenn er nicht da ist. Ich kann mich auf ihn verlassen. Das ist Sicherheit und ich bin überzeugt, danach sehnen wir uns. Damit kommen wir zu der nächsten These. Ich orientiere mich mal nur noch an den Folien. Ich kann auch noch mal draufdrücken. Liebe, Jesus ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. So, das ist jetzt eine Nachricht, eine These, die von uns extrem viele Menschen schon gehört haben. Das ist jetzt für uns nichts Neues. Aber wir denken jetzt zurück, wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Wir befinden uns also jetzt im Jahre 36, 37 nach Christus. Und das Einzige, was wir wissen, ist das, was die Leute uns bisher gesagt haben, was über Götter, über Gott zu sagen ist. Und nicht ein einziger käme jemals auf die Idee zu sagen, Gott ist Liebe. Das müssen wir erstmal verstehen lernen. Diese Aussage, ich habe sie halt mal ein bisschen modern formuliert, Jesus ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn so sehr, so heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus sagt von sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat also den unsichtbaren Gott für die Menschen sichtbar gemacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott und Jesus ist ein und dasselbe, nur in einer anderen Wesensart, in einer anderen Aufgabe. So sehr hat Gott, so sehr hat Jesus die Welt geliebt, dass er alles hingegeben hat, damit der, der ihm vertraut, glaubt, also ihr merkt, da geht es um Beziehung, nicht dass der, der das weiß, sondern der daran vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus handelt immer aufgrund von Liebe. Er will mit dir ins Gespräch kommen, Zeit mit dir verbringen, sein Leben mit dir teilen. Warum macht er das? Gott sei Dank, weil er sich nicht an deinem Aussehen orientiert. Oder an dein Portemonnaie, nicht daran orientiert, was du leistest und was du alles hast und was du kannst. Er liebt dich. Er liebt dich. Das ist sein Markenzeichen. Und das ist das Besondere an ihm. Er ist nicht in dich verknallt, sondern er hat die Entscheidung getroffen, dich zu lieben. Alles spricht gegen dich, wenn es um diesen heiligen Gott geht. Aber er spricht für dich. Und er will aus deinem Minus des Lebens ein Plus machen. Deswegen beeinflusst die Liebe zu dir alle seine Entscheidungen. Seine Motivation ist und bleibt Liebe. Es ist Johannes, der da sehr viel von schreibt. Johannes ist einer der engsten Freunde von Jesus Christus und er war bei ihm immer in der ersten Reihe. So wie Dominik hier im Saal. Das heißt, bei allen ganz besonderen Ereignissen, Johannes hat nie gefehlt. Lazarus wird nach 3 Tagen aus dem Grab gerufen, Johannes ist in der ersten Reihe und sieht, wie Lazarus herauskommt. Von wegen, bis dass der Tod euch scheidet. Johannes ist mit beim Kreuz und er sieht, jetzt ist mein Freund Jesus wirklich tot. Daran ist kein Zweifel. Aber dann ist er auch einer der Ersten, der am Grab ist, am Ostersonntag, und sieht, das Grab ist leer. Und er weiß, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist ein Augenzeuge davon. Er hat Jesus Christus dann gesehen, mit ihm gesprochen, ihn auch mitberührt, mit ihm gegessen. Und dieser Johannes schreibt unter anderem auch 3 persönliche Briefe. Und diese Dokumente im Neuen Testament sind die ältesten. Also im Sinne von die letzten Dokumente, die geschrieben worden sind. Und in diesen Dokumenten, da bringt er es zur Sprache, was so wichtig ist. In 1. Johannesbrief 4, Vers 8 und 16 können wir es lesen. Da schreibt er, und das müsst ihr jetzt einfach mal ganz langsam für euch nachlesen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Dass Gott Liebe ist, konnte man nicht von den griechischen und nicht von den römischen Göttern sagen. Die waren noch nicht mal liebevoll. Die waren launisch, die waren rebellisch, die haben dauernd miteinander gestritten und die Menschen waren nur ihre Spielzeug. Von dem Gott der Juden konnte man das nicht sagen. Denn da war Gott einer, der heilig ist. Und du musstest ganz viel tun, um zu diesem heiligen Gott vielleicht ein bisschen Nähe zu bekommen. Aber es war ein Gott, der hat sich versteckt hinter einem Vorhang. Und er war nur für Israel da. Was haben wir eben Johannes 3, Vers 16 gelesen? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also nicht Israel. Das heißt, du kannst da deinen Namen einsetzen. So sehr hat Gott dich geliebt und mich geliebt, dass er bereit war, alles zu geben. All in. Nur für dich. Nur für mich. Gott ist Liebe. Das konnte man von keinem Gott sagen. Das kann auch keiner der anderen Weltreligionen sagen. Das wird jetzt nur zu lang, um dieser Spur nochmal nachzugehen. Überprüft es selber. Was Gautama, Erfinder vom Buddhismus, was er mit seiner Frau gemacht hat. Prüft es mal mit Mohammed, wie er gelebt hat und was er über Allah sagt. Und dann hört euch nochmal an, Gott ist Liebe. Das hat eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Aussagekraft. Da werde ich auf einmal ergriffen. Nein, werde ich nämlich nicht. Da muss ich mich irgendwie darauf einlassen, um das zu erleben. Jesus scheut sich nicht, mal ganz locker dir die Frage zu stellen, willst du mit mir gehen? Willst du meine Freundin? Willst du mein Freund sein? Möchtest du, dass wir zusammengehören? Ich mache dir das Angebot. Und nun weißt du, jetzt liegt es an dir, ob du zu diesem Angebot Ja oder Nein sagst. Aber natürlich ist das immer schwierig. Du fragst dich vielleicht von dir aus, ja, wie kann ich denn zu diesem Gott irgendwie in Beziehung kommen, wenn es in der Bibel heißt, er sitzt zur Rechten Gottes? Also mit welcher Rakete komme ich denn dahin in diesen Himmel? Tja, das ist sehr nüchtern. Keiner von uns hat die Kompetenzen, die Fähigkeit und die Möglichkeit, von sich aus in diese Beziehung zu Gott zu kommen. Keiner von uns hat die Macht oder das Recht oder die Ressourcen, von sich aus in Beziehung zu Gott zu kommen. Einer von 80 Millionen ist eine ganz einseitige Geschichte. Nur wenn Gott dich findet, hast du in diesem Moment die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Aber kommen wir nochmal auf diesen Spruch zurück. Viele sagen, den Jesus finde ich gut, den mag ich, der ist was Besonderes, aber Kirche kann ich nicht leiden. Die lehne ich ab. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Könnte es sein, dass du Kirche deswegen nicht magst, weil in diesen Kirchen extrem viele Menschen vorhanden sind, die nicht lieben, und deswegen Gott gar nicht kennen. Und jetzt merken wir, warum Liebe, die Liebe Gottes, nicht brav ist. Denn sie sagt ganz einseitig Ja zu dir, sie sagt aber auch knallhart, wenn du mit Gott überhaupt nichts zu tun hast. Du kannst nicht von dir sagen, ich bin ganz dicke mit Gott, aber liebst noch nicht mal deinen Nachbarn. Das sagt Johannes. Und Jesus hat es bestätigt. Er hatte den Mut zu sagen, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Liebe lehnt auch ab. Und Liebe kann auch zornig werden, weil sie niemals gleichgültig ist. Wie kann Johannes dazu kommen, so etwas zu sagen, dass Gott Liebe ist? Meine Wahrnehmung ist, weil er dieser Liebe in die Augen geschaut hat. Er hat gesehen, wie diese Liebe gelitten hat. Er hat gesehen, die Briefe wurden wahrscheinlich 70 nach Christus geschrieben, wie Jerusalem von den Römern zerstört worden ist. Er hat gesehen, wie seine Freunde, die auch an diesen Christus glaubten, hingerichtet worden sind im Zirkus. Er hat gesehen, wie sein bester Freund Jesus am Kreuz genagelt wurde. Er hat gesehen, wie diese Liebe stirbt. Aber eins hat er wahrgenommen. Er hat das Leben nicht mit der Liebe vertauscht. Das Leben ist das Leben, aber Liebe ist Liebe. Das Leben ist hart und brutal, es ist ungerecht und es misshandelt einen permanent. Das ist das Leben. Aber bitte, verwechsel das Leben nicht mit Liebe. Er hat Jesus in die Augen geschaut und er wusste es. Jemand, der schon vorher sagt, dass er sterben wird und wieder auferstanden wird, und wo er das jetzt sieht, dann weiß er, alles, was dieser Jesus gesagt hat, stimmt. Das ist die Wahrheit. So provokativ und einzigartig es auch ist. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jetzt gibt es keine Alternative mehr. Jetzt gibt es nur noch diesen einen Weg. Und niemand kommt zum Vater. Da haben wir es wieder. Jeder Mensch, der meint, er könnte von sich zu Gott kommen, irrt sich. Und damit kommen wir noch zu einer weiteren These. Die These 4, bitte. Also Jesus verändert Menschen positiv. Da, wo du nämlich jetzt anfängst, von diesem Jesus Christus in Beziehung zu kommen, mit ihm lebst, geht es nicht anders, dass du liebst. Und deswegen sagt Jesus auch, es gibt nur ein Gebot. Ihr braucht keine 1000 Regelungen in eurem Leben. Und manche fragen ja, wie weit darf ich denn noch gehen, wenn ich in einer Beziehung mit einem Menschen bin? Darf ich Sex vor der Ehe haben, ja oder nein? Darauf gibt die Neue Testament keine Antwort mehr, weil wir haben ein Gebot und das ist die Richtschnur. Was erwartet die Liebe für den anderen? Und merkt ihr, dann werden die Antworten ganz anders ausfallen, auch wenn sie vielleicht im Resultat sehr gleich sind. Aber dann wird deine Motivation Liebe sein und nicht das Gesetz, nicht die Regel. Versteht ihr diesen Unterschied? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Jesus macht dein Leben positiv, weil er nämlich in dir bleibt mit seiner ganzen Liebe. Und das verändert dein Leben. Und dann bekommst du eine Ausstrahlung, dann kriegst du einen Charakter, der Jesus Christus ähnlich ist. Liebe, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Sanftmut, alles das wird aus dir herausstrahlen. Und deswegen waren die ersten Christen unwiderstehlich und haben eine ganze Gesellschaft verändert. Aber das hat sich verändert, als Jesus Christus wieder ein Gesetz geworden ist. Als es einmal hieß Staatskirche, da war es nämlich schick, bei der Masse zu sein. Aber die Masse findet Jesus oft nicht. Sie hat nur Informationen über ihn. Aber da geht die Beziehung mit flöten. Eine letzte These noch. Ich hätte Spaß mit euch noch wesentlich länger darüber zu reden. Jesus hat die Schlüsselgewalt, und das muss am Oster gesagt werden, am Ostersonntag. Viele meinen ja, wenn ich in den Himmel komme, und davon rede ich jetzt, dann brauche ich, steht Petrus an der Tür. Gell? Hast du auch schon gehört, oder? Weil es heißt, er hat den Schlüssel, um den Himmel aufzuschließen. Aber ganz ehrlich mal gesagt, das hat Jesus nie gesagt. Petrus hat nicht den Schlüssel, um in den Himmel zu kommen. Er hat den Schlüssel, um das Reich Gottes für die Menschen sichtbar zu machen. Und er hat die Vollmacht, etwas zu binden und zu lösen. Und das hat wieder was mit Liebe zu tun. Er hat die Aufgabe, die Liebe freizusetzen, damit die Menschen einander vergeben, einander verzeihen und versöhnt miteinander zu leben. Und der Schlüssel konzentriert sich auf die Kirche, auf die Gemeinde. Da hat Petrus Vollmacht bekommen, aber nicht für den Himmel. Und jetzt kommt etwas, was dich vielleicht irritiert. Auch Jesus hat nicht den Schlüssel für den Himmel. Es heißt in Offenbarung 1, Vers 18, er hat den Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist so ein Unterschied. Deswegen konnte er auferstehen, weil er den Schlüssel des Todes hatte. Der Tod konnte ihn nicht mehr binden. Er musste seine Vollmacht abgeben. Ab diesem Moment hat Jesus das Sagen über Tod und Leben, nicht mehr der Tod. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Dein letzter Atemzug kann der erste Atemzug der Ewigkeit sein. Und Jesus hat den Schlüssel der Hölle. All den Missbrauch, all die Gewalt, all die Ungerechtigkeit, die er erlitten hat und die du vielleicht erlebst. Er hat die Vollmacht, dein Leben zu verändern. dich da rauszulösen, dich herauszulieben, dich zu heilen und freizusetzen. Diesen Schlüssel hat Jesus. Aber wenn es um den Himmel geht, hat er nicht einen Schlüssel, sondern er ist der Schlüssel. Er ist das Vitamin B. Beziehungen stand hier irgendwo. Und ohne diese Beziehung ist es wie im normalen Leben. Also ohne Beziehung bekommst du oft keine Arbeit. Ohne Beziehung bekommst du hier wahrscheinlich keine Wohnung, kein Haus zum Kaufen, Limburger Hof, wird schwierig. Du brauchst Vitamin B. Und das gilt für das Reich Gottes genauso. Niemand kommt zum Vater als allein über meine Person. Das ist das Besondere, Einzigartige von Jesus Christus. Wie du darüber selbst entscheidest, spielt überhaupt keine Rolle. Aber diese Liebe, die Jesus Christus dir anbietet, hat natürlich Folgen. Sowohl, wenn du dich darauf einlässt, an dem Moment sollst du genauso lieben, wie Christus geliebt hat. Und er gibt dir die Ressourcen dafür. Und er gibt dir seinen Geist, dass du es leben kannst. Lehnst du es ab, kannst du niemals sagen, Gott, du bist aber gemein. Weil Gott ist nicht brav, aber er ist Liebe. Und Liebe zwingt keinen Menschen, sondern lässt ihn frei, selbst zu wählen, zu entscheiden. Entscheiden kannst du aber nicht von dir aus selber. Du brauchst es, dass Gott dich anspricht. Und Gott sei Dank macht er das immer und immer wieder. 80 Millionen, ich bin schlecht in Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist wahrscheinlich bei Null. Bei 7 Milliarden Menschen ist mit Sicherheit fast bei Null, gefühlte Null, dass Gott mich anredet, mich anspricht. Aber ich bete darum, dass es passiert. Immer wieder neu bei mir und auch bei dir. Und dann wünsche ich nach wie vor, dass wir dann den Mut haben zu sagen, danke, danke, dass du mich wieder einmal neu mit deiner Liebe erwischt hast. Das macht ihn so wertvoll, denn er lebt und er liebt. Amen. Mir zeigt, dass wir ein bisschen Musik hören, zur Entspannung. Nein, um auch zu hören, dass er ein Gott ist, der wirklich erlöst.